HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
In Rumänien ist keine Lösung der Regierungskrise in Sicht.
Klar, foarte clar, ne aflăm într-o zonă.
Es ist klar, und zwar sonnenklar, dass wir uns nun in einem Bereich befinden, in dem die Straftäter versuchen, die Justiz unter ihre Kontrolle zu bringen.
Von den neuen Gesetzen profitieren Spitzenpolitiker wie Liviu Dragnea, der mächtige Chef der regierenden Sozialdemokraten. Korruption tötet. Viele Demonstranten wünschen sich seit langem mehr Unterstützung aus Brüssel. Und sie hoffen, dass vielleicht die anstehende Ratspräsidentschaft den Fokus auf Rumänien lenkt.
2019 werde das Jahr des Kampfes für die liberale Demokratie, so der frühere belgische Ministerpräsident Guy Verhofstadt. Leider gingen viele osteuropäische Mitgliedstaaten zunehmend den Weg einer illiberalen Autokratie. Rumänien müsse aber, wie schon 1989, eine wichtige Rolle im Kampf für die Demokratie spielen.
Zwei Wochen vor Beginn der EU-Ratspräsidentschaft geht Rumäniens Regierung voll auf Konfrontationskurs mit Brüssel. Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă sagt, wir werden kritisiert, ohne es zu verdienen. Wir werden bestraft, nur weil wir ein osteuropäisches Land sind. Und der Parteichef der regierenden Sozialdemokraten Liviu Dragnea, selbst wegen Wahlbetrugs vorbestraft, der beklagt, andere Länder in der EU seien noch viel korrupter als Rumänien. Wer das wohl sein könnte, das lässt er offen. Vielleicht Ungarn, wo seit einer Woche tausende Menschen gegen die Regierung protestieren, weil die ein neues Gesetz verabschieden will, das die Zahl der möglichen Überstunden auf 400 pro Jahr erhöht. Oder vielleicht hatte der Rumäne Dragnea auch die Slowakei im Blick, in der Ende Februar der 27-jährige Investigativjournalist Jan Kuciak erschossen wurde, gemeinsam mit seiner Verlobten. 4 Hauptverdächtige sitzen zwar im Gefängnis, der Auftraggeber aber soll ein Multimillionär sein mit besten Verbindungen in die Politik. Demnach würde Rumänien sich in bester Gesellschaft befinden. In nur einem Jahr sollen mehr als 4000 Fälle von Korruption untersucht worden sein. Geht's wirklich noch schlimmer? In der EU rumort es jedenfalls. Es gibt massive Zweifel daran, dass die Regierung in Bukarest der Aufgabe, die Ratspräsidentschaft zu übernehmen, nicht gewachsen sei. Warum? Was wirft sie der Regierung konkret vor? Das hat Birgit Radatz für uns zusammengetragen.
Korruption, Intransparenz, keine unabhängige Justiz. Die Liste der kritischen Punkte, die die EU-Kommission Rumänien vorhält, ist lang. In einem Bericht der EU-Kommission von Mitte November heißt es, Rumänien habe seine Chance vertan, das Land auf einen demokratischen Weg zu bringen. Der Spiegel zitiert aus einem internen Bericht des EU-Haushaltsausschusses, demnach soll es innerhalb eines Jahres mindestens 4000 Korruptionsfälle gegeben haben. Zu viel, findet die EU. Die rumänische Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă warf der EU vor, ihr Land zu diskriminieren, weil es in Osteuropa liegt. Man wolle nicht mehr als Land zweiter Klasse behandelt werden, legte der Chef der regierenden Sozialdemokraten Liviu Dragnea nach. Es gäbe noch viel korruptere Länder als Rumänien, so Dragnea. Wen er meint, ließ er offen. Die Antwort der EU ließ nicht lange auf sich warten. Man habe absolut kein Verständnis für solche Vorwürfe, sagte EU-Sprecher Margaritis Kinas.
The ones who say these things.
Wenn es eine Institution gibt, die sich immer dafür eingesetzt hat und das auch immer offen gesagt hat, dass sie die Ost-West-Kluft in der EU überwinden will, dann ist es die Kommission und Jean-Claude Juncker. Offen gesagt sollten die, die so argumentieren, genauer beobachten, was wir eigentlich tun.
So, frankly, the ones who argue this should rather follow us more closely.
Die EU hatte Rumänien im November ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. In dem Bericht geht es im Wesentlichen um 3 umstrittene Justizgesetze in Rumänien. Diese sehen unter anderem vor, die Kompetenzen der für Korruption zuständigen Staatsanwaltschaft einzuschränken. Diese Behörde soll künftig nicht mehr gegen Verwaltungsbeamte ermitteln können. Außerdem soll das Justizministerium die Staatsanwälte mehr kontrollieren dürfen. Kritiker befürchten, dass so der Kampf gegen die Korruption erschwert wird. Dabei hatte der erste Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, noch im Februar vergangenes Jahr gelobt.
You can only be astonished by the force.
Man kann nur staunen über den eisernen Willen des rumänischen Volkes, eine voll ausgebildete, demokratische, europäische und offene Nation zu werden. Wir können sagen, dass Rumänien nun am Ende eines langen Marathons angekommen ist, um die Rechtsstaatlichkeit in seinem Land zu sichern. Das ist unumkehrbar.
strengthening of the rule of law is irreversible.
Knapp zwei Jahre später muss Timmermans zugeben, umkehrbar ist der Reformprozess schon. Es habe zwar Fortschritte gegeben, aber nun seien diese rückläufig. Seit Rumäniens Beitritt zur EU 2007 berät die Europäische Kommission für Demokratie durch Recht, kurz Venedig-Kommission, das Land. Sie ist eine Einrichtung des Europarates und begutachtet nationale Gesetzesvorschläge, ob diese den verfassungsrechtlichen Normen entsprechen. Im Sommer hatte Rumäniens Präsident Klaus-Werner Iohannis die Kommission um ebenso eine Stellungnahme zu den Justizgesetzen gebeten. Die Justizreform der Regierung habe das Strafrecht bei der Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität geschwächt und die Unabhängigkeit der Justiz beeinträchtigt, lautete die Antwort der EU. Sie fordert die sofortige Abschaffung der Gesetze. Eine bittere Aussicht, kurz vor der Ratspräsidentschaft. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Caspari, sagte dem Spiegel, es sei in, Zitat, diesen schwierigen Zeiten nicht hilfreich, wenn eine Regierung die Präsidentschaft übernehmen solle, die selbst Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung mit Füßen trete. Rumäniens Präsident Iohannis ging kürzlich noch einen Schritt weiter. Sein Land sei nicht bereit dafür, dieses Amt zu übernehmen.
Rumänien gilt als eines der korruptesten Länder der Europäischen Union und wird regelmäßig von Brüssel kritisiert, wie wir eben gehört haben. Reinhard Feser, Politikredakteur der FAZ und zuständig für Osteuropa, guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitz.
Vier Minister, vier Parlamentarier, ein Senator und ein Mitglied des Europaparlaments, 11 Bürgermeister, 5 Richter und 3 Staatsanwälte sind in nur einem Jahr wegen Korruption verurteilt worden. Funktioniert der rumänische Rechtsstaat doch besser als sein Ruf?
Ich glaube, das ist ein Teil des Problems, was wir in Rumänien gerade sehen. Die Justiz hat in den Jahren vor dem EU-Beitritt und danach tatsächlich große Fortschritte gemacht. Es gab ernsthafte Reformen und hat begonnen, gegen Korruption auf allen Ebenen zu ermitteln. Was sich nicht geändert hat, war im Großen und Ganzen die politische Klasse, die dachte, sie kann so weitermachen, wie sie in den 90ern und Anfang der 2000er gearbeitet hat. Und dachte auch, dass mit diesen Justizreformen werde es schon nicht so schlimm werden und man werde das wieder einfangen können. Und seit man realisiert hat, dass die Justiz eben doch auch gegen Korruption auf allen Ebenen ermittelt und auch, dass es auch zu Verurteilungen führt, versucht man, das zurückzudrehen. Das ist jetzt kein Prozess, der erst jetzt eingesetzt hat. Das gab schon vor 6 Jahren im Sommer eine große politische Krise, nachdem der frühere Ministerpräsident Nastase zu einer Haftstrafe verurteilt worden war. Aber das eskaliert jetzt seit dem Wahlsieg der dem Namen nach sozialdemokratischen PSD vor 2 Jahren eben besonders stark, deren Vorsitzender eben, wie Sie schon sagten, vorbestraft ist wegen Wahlmanipulation und der im Juni diesen Jahres in erster Instanz zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden ist wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch, gegen den ein drittes Verfahren läuft, bei dem es um Unterschlagung von mehr als 20 Millionen Euro EU-Geld in einem Straßenbauprojekt geht.
Und dieser Mensch, Livio Dragnea, ist 2017, Sie haben es angesprochen, ins Amt gekommen und er versucht eben auf unterschiedlichen Wegen Einfluss auf die bisher unabhängige Justiz auszuüben und im Prinzip kann man sagen, den Rechtsstaat auszuhebeln. Was soll da verändert werden?
Er hat es auf verschiedenen Wegen versucht. Also eine der ersten Amtshandlungen der Regierung, die er vom Rücksitz aus lenkt, er darf ja wegen seiner Vorstrafe nicht Ministerpräsident werden, ist Parlamentspräsident, macht aber immer wieder deutlich, dass alle wichtigen Entscheidungen der Regierung von ihm getroffen werden. Also eine der ersten Entscheidungen dieser Regierung, als sie im Januar 2017 ins Amt kam, war eine Notverordnung, die mitten in der Nacht beschlossen wurde in einer Kabinettssitzung, wonach Amtsmissbrauch straffrei sein sollte, wenn der Schaden umgerechnet 45.000 Euro nicht übersteigt. Also das wäre im Grunde auf einen Freibetrag für Korruption hinausgelaufen und hätte das damals gegen ihn laufende Verfahren einfach beendet. Das mussten sie zurücknehmen, weil danach gab es die größten, also es war so offensichtlich, was damit bezweckt wurde, dass es die größten Proteste in Rumänien seit 1989 gab. Und seither wird es versucht, auf verschiedenen Ebenen über die Justizgesetze, die in dem vorherigen Beitrag erwähnt wurden, die den Einfluss auf die Justiz erhöhen sollen über die Veränderungen im Strafgesetz und Strafprozessordnung, die Verfolgung von Korruption zu erschweren.
Bleiben wir mal bei den Protesten. Aus Protest gegen die Regierung und wegen staatlicher Vetternwirtschaft gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Proteste in Rumänien. Welche Kraft hat denn eigentlich die Zivilbevölkerung, die da auf die Straße geht?
Das ist, glaube ich, eine der Kernfragen dieser politischen Auseinandersetzung. Also die Proteste hatten große Wucht Anfang 2017, als sehr einfach zu erklären war, was da passiert war mit dieser Notverordnung. In den folgenden, seither sind die Demonstrationen nicht mehr so groß geworden, weil es ging meistens irgendwie um kleine Schräubchen, die irgendwo im Strafrecht oder in Justizgesetzen hin und her gedreht wurden, was für Fachleute erkennbar war, aber die Bevölkerung kaum mobilisieren konnte. Hinzu kommt, diejenigen, die auf die Straße gehen, das sind überwiegend gut ausgebildete
Akademiker
oder auch Angestellte, nicht akademische Angestellte, aber jedenfalls Leute in den Städten, die eine gute Ausbildung haben, die ein gutes Einkommen haben, die im Grunde so leben wollen wie in anderen europäischen Ländern und die sich daran messen, wie man in Deutschland lebt, wie man in Frankreich lebt und erwarten, dass ihr Staat auch so wird.
Ganz kurz noch, was sagt die Opposition eigentlich? Gibt es die?
Es gibt eine Opposition im Parlament, die ist aber zweigeteilt. Es gibt zum einen mal die traditionelle Opposition, die Nationalliberalen, die natürlich auch heftigste Vorwürfe gegen Dragnea erheben und zum Teil auch durchaus in Teilen ist diese Partei glaubwürdig, in Teilen aber auch nicht so sehr. Diese Nationalliberalen waren zum Beispiel in einer Koalition mit den Sozialdemokraten während dieser Krise 2012, also vor 6 Jahren, da standen sie auf der anderen Seite sozusagen. Und es gibt eine kleine liberale Partei, die Union zur Rettung Rumäniens. Das ist eine ganz neu entstandene Partei, die ist aus Bürgerbewegungen, aus Demonstrationen gegen Korruption, gegen Umweltvergehen entstanden. Die nimmt keine altgedienten Politiker auf, die ist sicherlich durch und durch glaubwürdig, aber hat ihre Wählerschaft natürlich nur in den Städten. Das ist im Prinzip die Klientel, die auch auf die Straße geht, aber das ist keine Mehrheit der Bevölkerung.
Reinhard Feser, haben Sie ganz herzlichen Dank. Auf der Suche nach einer passenden literarischen Stelle sind wir auf Alexandru Oswald Teodorianu gestoßen und auf seine Kurzgeschichte Freie Wahlen aus dem Jahr 1942. Teodorianu war Autor, Schriftsteller und Humorist und in diesem Text, den Sie gleich hören, geht es um den unbestechlichen Richter Iorgu und die freien Wahlen.
Herr Iorgu galt in den Augen seiner Mitbürger als Vorbild des rechtschaffenen und ehrbaren Richters. Beförderungen ließen ihn immer wieder an derselben Stelle, als Kreisrichter, wo er mit der Genauigkeit eines Chronometers amtierte, bis er den Titel eines Rates erwarb. Die Hüte hoben sich respektvoll vor ihm und alle Leute wussten, dass der würdige Herr Iorgu, mit Ausnahme der üblichen Besuche, die er seinen Kollegen abzustatten hatte, keinen anderen Weg wusste als den von zu Hause in den Dienst und zurück. Dass er ein Menschenleben lang dasselbe Amt bekleidete, wurde auf seine berufliche Korrektheit und seine vollkommene Würde zurückgeführt. In der Stadt genoss er uneingeschränktes Ansehen, um sein Haupt leuchtete ein Heiligenschein. Eines schönen Morgens schmolz Herrn Iorgus Herz vor Entzücken, als er in der Zeitung den Namen seines ehemaligen Schulkameraden Mironel Voinescu auf der neuen Regierungsliste für das Justizdepartement entdeckte. So hatte nun endlich auch seine Stunde geschlagen. Mironel Voinescu hatte als hauptstädtischer Rechtsanwalt eine glänzende Karriere gemacht. So oft ihn irgendein Prozess in die Stadt führte, wo Herr Iorgu Gerechtigkeit walten ließ, übernachtete er bei ihm. Er besaß ein goldenes Herz und ein außerordentliches Gedächtnis. Sobald sie sich zu Tisch setzten, sagte er: »Erinnerst du dich noch, lieber Iorgu, wie du mir bei Deutsch einsagtest? Bei Gott! Wer weiß, ob ich ohne dich das Gymnasium beendet hätte. Ein großartiger Freund.«
zu Korrupt, Rumänien vor der EU-Ratspräsidentschaft. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Rumänien folgt auf Österreich. Ende Juni hatte die Alpenrepublik die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Der 32-jährige Regierungschef Sebastian Kurz bekam von Bulgariens Premier Borisov die Europafahne überreicht. Österreich verstehe sich als Brückenbauer innerhalb der Europäischen Union und wolle die Ratspräsidentschaft dazu nutzen, Spannungen abzubauen, sagte Kurz. In der vergangenen Woche auf dem EU-Gipfel gab es viel Lob für den ambitionierten Regierungschef, aber es kommt immer auf die Perspektive und auf die eigenen Interessen an, wie die Arbeit eines anderen bewertet wird. Birgit Radatz mit einer nicht ganz einheitlichen Bilanz.
Lob gab es genug für den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz vergangene Woche beim EU-Gipfel. Es war eine Ratspräsidentschaft, die vor allem von einem Thema bestimmt wurde, dem Brexit. Die britische Premierministerin Theresa May dankte ihm dafür, dass Kurz den Deal unterstützt habe.
I think we've seen this in the way he's been able to move forward on a number of the dossiers.
Und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker lobte:
Die Österreicher haben die Europäische Union konsequent, umsichtig, zuhörend, einfühlend geführt.
Das hätte er noch von keiner Ratspräsidentschaft sagen können, so Juncker. Unter dem Motto »Ein Europa, das schützt« hatte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz im Sommer Schwerpunkte für die Ratspräsidentschaft festgelegt. So wollte er vor allem die Sicherheit in Europa stärken und dazu auch die Außengrenzen in den Fokus nehmen.
Da hat Kanzler Kurz, ganz wie es seiner Mitte-Rechtsregierung entspricht, große Töne gespuckt. Man möchte also die Außengrenzen schützen und Frontex erweitern und diese ganzen Geschichten.
Sagt Thomas Mayer von der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Insbesondere bei der Migrationsfrage hat es aus Mayers Sicht kaum Fortschritte gegeben. Dafür sei aber nicht die österreichische Ratspräsidentschaft allein verantwortlich, so der Korrespondent.
Das ist, wenn man das so betrachten will, ein gemeinsames Scheitern. Ja? Sowohl der wichtigsten Regierungen, also vor allem der Franzosen und der Deutschen, in Kombination mit der österreichischen Ratspräsidentschaft, und vor allem natürlich mit jenen Regierungschefs, Viktor Orban fällt mir ein, oder der italienische Innenminister Salvini, die hier jeden Konsens verhindern.
Kurz hatte angekündigt, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, kurz Frontex, personell aufzustocken. Das ist ihm auch wegen der Blockade aus Deutschland nicht gelungen. Dem über Jahre ausgehandelten UN-Migrationspakt hatte Österreich zuletzt nicht zugestimmt. Dort habe sich Kurz aus Sicht Mayers von der populistischen FPÖ leiten lassen und einen fundamentalen Fehler gemacht.
Das war rechtlich jetzt egal, weil es keine Konsequenzen hat, aber es war atmosphärisch natürlich nicht sehr geschickt.
Aus Diplomatenkreisen höre er immer wieder, dass die österreichischen Beamten gut gearbeitet hätten.
Das ist vor allem handwerkliche Arbeit, das ist nicht sehr spektakulär. Da geht es wirklich nur darum, dass man sehr professionell Dutzende, Hunderte, Tausende Sitzungen und Dokumente vorbereitet. Also die negativen Stimmen beziehen sich vor allem auf die politische Ebene, auf das, was einzelne Politiker gemacht haben, gesagt haben.
Einzelne Politiker wie die österreichische Außenministerin Karin Kneißl. Ihre Einladung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf ihrer Hochzeit habe dem Image der Ratspräsidentschaft geschadet.
Einen Präsidenten, gegen den die EU wegen der Annexion der Krim und der Ukraine-Krise Sanktionen verhängt hat. Also, dass man auf so eine Idee kommt, das ist einfach eine Verrücktheit.
Insgesamt sollte eine Ratspräsidentschaft aber nicht überschätzt werden, meint Mayer, der bereits seit 25 Jahren die EU-Politik verfolgt. Zwar setze sich jede Präsidentschaft Ziele, Entscheidungen treffen aber andere, wie Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident Tusk, sowie die Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitsfragen, Federica Mogherini.
Und just heute vor einem Jahr wurde er als Bundeskanzler vereidigt. Der Sebastian Kurz, der eine Koalition mit den Rechtspopulisten von der FPÖ eingegangen ist, was einem politischen Selbstversuch gleichkommt, der von entscheidender Bedeutung sein könnte für die Zukunft der europäischen Demokratien. Armin Thurnherr, Herausgeber der Wiener Wochenzeitung Falter. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ein Brückenbauer, der am Ende seiner Ratspräsidentschaft den UN-Migrationspakt ablehnt, schert gemeinsam mit Ungarn aus der einheitlichen EU-Linie aus. Wie bewerten Sie diesen Schritt?
Ja, das ist ein symbolisch verheerender Schritt, den Kurz auch aufgrund von Druck vorgenommen hat, den natürlich sein Koalitionspartner, die FPÖ, die rechtsextreme FPÖ, ausgeübt hat. Und die wiederum hat den Druck aufgenommen, der vor allem in den Social Media von rechtsradikalen Formationen wie den Identitären ausgeübt wurde, die sich dann auch wirklich triumphierend gebrüstet haben, diesen Pakt zu Fall gebracht zu haben. Das ist natürlich ein symbolisch verheerender Schritt, wenn ausgerechnet das Land, das die Ratspräsidentschaft hat, als eines der ersten hier aus dem Konsens ausschert.
Das heißt, das ist verbrieft, dass tatsächlich dieser Druck seines rechtspopulistischen Koalitionspartners FPÖ dazu geführt hat, dass er aus diesem globalen Pakt ausgestiegen ist.
Ja, es gibt ja keinen anderen Grund dafür, nicht? Also es ist ja nicht einmal die CSU ausgeschert, an der er sich sonst politisch sehr stark orientiert, und die CDU dachte überhaupt nicht daran. Ich glaube, dass das auch einiges Befremden auslöst, und das Verhalten kann man tatsächlich nur so erklären, dass diese österreichische Regierung ein Prinzip hat, das sie über alles stellt. Sie will nicht das Bild abgeben, dass sie über irgendwas streitet. Und wenn sozusagen einem Koalitionspartner der Preis in einer Sache zu hoch ist, dass er dann doch Streit riskieren würde, dann muss der andere nachgeben. Und in diesem Fall war es kurz. Wobei auch wirklich zu sagen ist, dass das Thema Migration ja sein Schlüsselthema ist. Er wäre nicht Kanzler, wenn er nicht dieses Thema für sich monopolisiert hätte und wenn es nicht staccatoartig während eines ganzen Jahres im Wahlkampf wiederholt hätte und auch jetzt erst langsam beginnt, davon abzulassen.
Zunächst hat Kurz ja diesen Pakt der UN doch vollmundig mitverhandelt und dann eben alle Staaten mit einer 180-Grad-Kehrtwende vor den Kopf gestoßen.
Ja, es ist auch, wenn man diesen Pakt liest, gibt es ja auch keinen Grund. Es ist ja auch kein rechtlich bindendes Dokument. Und es wird ja dort quasi beschwörend darauf hingewiesen, dass die nationalstaatliche Souveränität ja sowieso nicht angetastet ist und dass nur gewisse Dinge gemeinschaftlich geordnet werden sollten. Durchaus auch solche, die einem konservativen, rechten Politiker gefallen können, wie Rückführungen etc. Also es ist auch politisch, realpolitisch unverständlich, diesen Pakt abzulehnen, und kann nur als Zugeständnis an die Rechte interpretiert werden.
Das Motto von Sebastian Kurz, wenn wir da noch mal ein bisschen genauer hinschauen, zu Beginn seiner Ratspräsidentschaft lautete: ein Europa, das schützt. Sie haben es gerade schon angesprochen, er wollte die Grenzschutzagentur Frontex aufrüsten. Die Aufrüstung, die für 2020 vorgesehen war, kommt jetzt erst 2027. Das klingt auch nicht unbedingt nach einem Erfolgskonzept. Wie sieht's mit weiteren Ankündigungen des Kanzlers aus? Stichwort, Sie haben es genannt, Rückführungsabkommen und Verteilung von Flüchtlingen in Europa.
Die Ansage des Kanzlers war immer, wir stärken die Außengrenzen, wir sichern die Außengrenzen. Diese Quotendiskussionen bringen nichts. Bis zu einem gewissen Punkt hat er ja auch recht. Die Quoten, so wie sie geführt werden, bringen die Quotendiskussionen in der Tat nichts, wenn man nämlich einfach die Gesinnungsfreunde in Ungarn und Polen gewähren lässt und in Tschechien, ohne ihnen auch sozusagen finanziell vielleicht zu zeigen, dass da doch wesentliche Transferzahlungen damit verknüpft sein könnten. Aber es ist vielleicht auch das politisch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und es stimmt ja, dass ein Gemeinwesen seine Grenzen sichern muss. Auch das ist ja ein Gemeinplatz, und ich verstehe auch nicht, wie man damit politisch so mächtig punkten kann und wieso die EU selbst da so zögerlich vorgeht. Da hat der Kurz ja in der Tat einen Punkt. Niemand würde einem Staat irgendwas vorwerfen, der seine Grenzen sichert. Das gehört zur Definition eines Staates dazu. Und die EU ist halt ein staatsähnliches Wesen. Also das kann ich verstehen. Die Ankündigung allerdings haben sie nicht eingelöst. Sie haben es eh gesagt, es wird erst 2027 aufgestockt. Und das passt so auch zu diesem Slogan, den ich im Allgemeinen ja auch ankreide, dass ihm das Objekt fehlt. Europa schützt, aber wen? Wovor?
Jeder Würstelstand in Österreich zahle mehr Steuern als Google, Amazon und Co., hatte einer von Kurz Gegnern bilanziert. Das heißt, die Digitalsteuer ist auch verschoben worden. Wie sieht's denn so beim Klimaschutz aus?
Ja, zur Digitalsteuer und auch, was meiner Meinung nach mindestens genauso schlimm, zur Transaktionssteuer, die ja auch mal ein österreichisches Projekt war, schon vor Kurz allerdings, ist zu sagen, dass da auch die Unterstützung natürlich Deutschlands gefehlt hat. Also wenn der jetzige Finanzminister den Schäuble-Kurs fortsetzt, ja, ist das leider aus meiner Sicht auch bedauerlich. Aber es ist natürlich auch so, dass das ein Versäumnis der Ratspräsidentschaft ist. Klimamäßig ist natürlich gar nichts geschehen. Ne? Das sind Augenauswischereien. Wir wissen, dass das ein Monster ist, das sich auf uns alle zubewegt. Und wenn wir die Folgen spüren, und die Folgen werden natürlich auch in Form von Migration zu spüren sein, also jemand, der Migration zu seinem Generalthema macht und nicht den Klimaschutz auch als Teil der Migrationspolitik oder Migrationspolitik als Teil der Klimapolitik versteht, der hat das nicht verstanden.
Genau.
Oder er macht eben nur Politik bis zur nächsten Wahl, aber das ist ja nichts Österreich-Spezifisches.
Und just heute, ein Jahr nach seiner Vereidigung, inszeniert sich Sebastian Kurz noch einmal eben als Weltenretter auf einem EU-Afrika-Gipfel in Wien. Was ist da zu erwarten heute?
Naja, da ist relativ wenig zu erwarten, weil Kurz hier ein Problem hat. Er hält dort schöne Reden und sagt, naja, wir dürfen nicht mit Afrika immer nur unter dem Titel Migration sprechen. Aber wenn ausgerechnet er das sagt, der nichts anderes hat zum Thema als Migration und jetzt auftritt, naja, jetzt reden wir aber über Wirtschaftsbeziehungen, dann ist das nicht sehr glaubwürdig. Und das erklärt vielleicht auch zum Teil den relativ schwachen Besuch dieser Veranstaltung, also sowohl von afrikanischer Seite als auch von europäischer. Also weder Frau Merkel noch Herr Macron lassen sich hier blicken.
120 Millionen Euro soll der Vorsitz gekostet haben. 120.000 Euro haben allein die Anstecknadeln mit dem Hinweis EU-Ratspräsidentschaft gekostet. Da kann man nur resümieren, außer Spesen nichts gewesen. So zumindest die Bilanz von Andreas Schieder, dem Spitzenkandidaten der SPÖ. Wie sehen Sie das, Herr Turner, so ähnlich?
Ja, ich würde es so ähnlich sehen. Wobei, wie gesagt, eine Ratspräsidentschaft in der EU, den mit Wunderhoffnungen zu verknüpfen, das wäre wirklich vermessen. Ich glaube, es gibt wenige, die wirkliche Fortschritte geschafft haben. Und leider hat sich Sebastian Kurz mit seiner Haltung nicht in eine Position gebracht, eine gute und allseits produktive Ratspräsidentschaft durchzuführen.
Armin Turnherr, Herausgeber der Wiener Wochenzeitung Falter, herzlichen Dank. Wir brauchen dringend noch ein bisschen literarische Kost. Die folgende Kurzgeschichte heißt Freie Wahlen und darin freut sich der unbestechliche, ehrenwerte Kleinstadtrichter Jorgo, dass sein alter Freund Mironel Voanescu einen Ministerposten in der Hauptstadt bekommt. Wird ihm das nützen?
Wie nicht anders erwartet, wurde Herr Jorgo sogleich nach der Eidablegung nach Bukarest eingeladen. Mironel Voanescu empfing ihn aufs Herzlichste. »Nun wirst du, mein lieber Jorgo, dein Kreisgericht Volens Nolens lassen müssen. Ich hole dich nach Bukarest zum obersten Gerichtshof. Doch, verüble es mir bitte nicht, erst nach den Wahlen. Du erfreust dich eines einzigartigen Prestiges in der Stadt und ich baue auf deine Hilfe. Selbstverständlich wollen wir freie Wahlen veranstalten. Doch, versteh mich recht, man soll nichts übertreiben«, sagte Herr Jorgo. Übrigens stehen Presse und öffentliche Meinung auf unserer Seite. Selbst der Gegner scheint klein beizugeben. Du weißt noch, wie der Volkswille über uns hergezogen ist. Nun, vor wenigen Augenblicken war der Direktor dieser Zeitung bei mir. Er hat mich gebeten, für seinen Schwager ein gutes Wort einzulegen. Ich versprach ihm, mein Möglichstes zu tun. Doch wollte ich nicht den Eindruck erwecken, als erwarte ich eine Gegenleistung, sagte ihm also zum Abschied, »Mein Lieber, ich verlange von Ihnen keine Unterstützung, aber Sie sollten uns doch nicht mehr so maßlos angreifen. Von Ihren Mitarbeitern verlange ich nur eines. Sie sollen objektiv sein.« »Herr Minister«, meinte er, »gestern Abend habe ich dem Redaktionssekretär gesagt, wir können unsere Überzeugungen nicht aufgeben. Doch was den Herrn Justizminister betrifft, bitte ich Sie, objektiv, ganz objektiv, aber lobend. Ich hoffe, er hat mich verstanden. Wenn nicht, dann lasse ich ihn eben hinausschmeißen.« Herr Jorgo ließ sich die Dinge ebenfalls zu Herzen gehen. »Erinnerst du dich, lieber Jorgo, wie du mir bei Deutsch eingesagt hast? Ohne dich.«
H2, der Tag. Der Parteichef der regierenden Sozialdemokraten in Rumänien, Livnu Dragnea, ist selbst wegen Wahlbetrugs vorbestraft. Andere Verfahren sind noch anhängig, das haben wir vorhin schon erklärt bekommen. Er sieht sich als Opfer und Sündenbock der EU und beklagt, andere Länder in der Europäischen Union seien noch viel korrupter als Rumänien. Wer das wohl sein könnte, ließ er offen. Also, wir haben uns in der Redaktion mal hingesetzt und sind schwer ins Grübeln gekommen, könnten uns vorstellen, dass er Ungarn gemeint haben könnte. Grund genug gäbe es, seit einer Woche protestieren tausende Menschen gegen ein Gesetz der Regierung, das die Zahl der möglichen Überstunden auf 400 statt 250 pro Jahr erhöht und die Bezahlung dafür innerhalb von 3 Jahren statt von einem Jahr erlaubt werden soll. Die Gegner nennen diese Maßnahme Sklavengesetz. Aber es gibt offenbar noch mehr Gründe in Ungarn, gegen die es sich lohnt, auf die Straße zu gehen. Clemens Fehrenkotte über die Proteste von gestern.
Tumultartige Szenen spielten sich im staatlichen Rundfunksender MTVA ab. Zwischenzeitlich hatten rund 15 Politiker und Politikerinnen aller Oppositionsparteien das Gebäude betreten und verlangt, dass ihre politischen Forderungen auf dem Sender live verlesen werden sollten. Darunter Rücknahme des umstrittenen Arbeitsgesetzes und Verringerung der Polizeipräsenz auf der Straße sowie Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien. Sie wollten nicht eher das Gebäude verlassen, bis ihre regierungskritische Petition ausgestrahlt werden würde. Es kam zwischenzeitlich zu Rangeleien mit Sicherheitskräften, die Parlamentarier aus der Zentrale der Rundfunkanstalt zu vertreiben versuchten. Bereits gestern Abend war es vor dem Gebäude des staatlichen Rundfunksenders zu Protesten mehrerer tausend Demonstranten gekommen. Gemeinsam mit Politikerinnen und Politikern der Oppositionsparteien richtet sich der Protest mittlerweile nicht mehr allein gegen das umstrittene Arbeitsgesetz, das in der vergangenen Woche von der Regierungsfraktion verabschiedet worden war. Dieser Demonstrant meint: Wir drücken unsere Kritik an den vergangenen 8 Jahren aus und wir hoffen, dass wir diese Regierung mit demokratischen Mitteln loswerden können. Meinungsumfragen zufolge ist auch die Mehrzahl der Anhänger der Regierungspartei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orban mit der Ausweitung der Überstundenregelung von 250 auf 400 Stunden pro Jahr unzufrieden. Seit der Verabschiedung des Arbeitsgesetzes, das Gewerkschaften, Opposition und Demonstranten gleichermaßen als Sklavengesetz bezeichnen, kommt es jeden Abend in Budapest und anderen Städten des Landes zu Protestkundgebungen. Im Gegensatz zu vorherigen Protesten haben sich dieses Mal alle Oppositionsparteien von den Sozialisten bis zur rechtsradikalen Jobbik-Partei den Demonstrationen angeschlossen. Und es sind vor allem die Politikerinnen, die auf den Kundgebungen die Forderungen formulieren. Die unabhängige Abgeordnete Bernadette Sell: Wir haben genug, die meinen, dass sie das Recht haben, alles zu tun und wir nur das Recht, die Klappe zu halten und bis zum Umfallen zu arbeiten. Gewerkschaften, die in Ungarn in den vergangenen Jahren an Einfluss verloren haben, kündigten Widerstand an. Um keinen Preis wolle man es zulassen, dass mit Jahresbeginn das neue Arbeitsgesetz in Kraft treten werde, so der Gewerkschaftschef der Chemiearbeiter. Wir werden streiken mit den Lehrern, mit Metallarbeitern, mit jedem, der gezwungen ist, Überstunden zu leisten oder andere zu ersetzen, ohne dafür bezahlt zu werden. Sprecher der Regierungspartei Fidesz machen für die anhaltenden Proteste den Einfluss des US-Milliardärs George Soros verantwortlich. Es handle sich um vom Ausland gelenkte Provokationen.
Auf der Suche nach einem Land in der Europäischen Union, das noch korrupter sein könnte als Rumänien, landeten wir gerade eben in Ungarn und ziehen mal gleich weiter über die Grenze in die Slowakei. Wohl wissend, dass schlimmer immer geht, aber natürlich der eigenen Sichtweise geschuldet ist, was als schlimmer angesehen wird. In der Slowakei wurden im Februar dieses Jahres der Enthüllungsjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova ermordet. Der Reporter schrieb für ein Internetportal und hatte seine Erkenntnisse über Steuervergehen aus den Panama Papers und anderen Leaks an die slowakischen Ermittler weitergeleitet. In diesem Zusammenhang spielten auch die Offshore-Firmen des Oligarchen Marian Kočner eine Rolle. Dieser verfügt über gute Kontakte zum langjährigen Regierungschef Robert Fico und seinem damaligen Innenminister. Und beide und auch der Polizeichef mussten im Zuge der Enthüllungen über den Mordfall zurücktreten. Fico ist jetzt nur noch einfacher Abgeordneter. Aber Kočner soll dem Journalisten Kuciak gedroht haben. Er gilt als Auftraggeber dieses Mordes. Michal Worecki, Schriftsteller und ebenfalls Journalist in der Slowakei. Guten Abend.
Guten Abend.
Was wissen Sie über Marian Kočner und seine guten Kontakte in die Politik?
Ach, leider viel zu viel. Marian Kočner ist so eine typische Gestalt der osteuropäischen Politik und Wirtschaft der 90er und Nulljahre. Er ist ein skrupelloser Oligarch, ein sehr arroganter Machtmensch, ein Geschäftsmann, der leider seit Jahren halt so für schmutzige Geschäfte immer zur Verfügung steht, für auch sehr machtvolle und sehr reiche Menschen in seiner Umgebung. Und er ist politisch bestens vernetzt, links und rechts. Und jetzt leider ist er auch hauptverdächtig, dass er den Mord an den Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova bestellt hat.
Kočner steht auch wegen dubioser Geschäfte seit vielen Jahren im Fokus von Strafverfolgern und Journalisten, habe ich gelesen. Er war in der Vergangenheit in verschiedene kriminelle Aktivitäten verwickelt, aber trotzdem wurde er jahrelang von Polizei und Staatsanwaltschaft in Ruhe gelassen. Das muss dann wohl etwas mit seinen richtig guten Kontakten zu tun gehabt haben. Wissen Sie, mit wem er gute Kontakte hatte?
Fast mit allen in der Slowakei, in der Spitzenpolitik. Er war ein Mensch, der gerne riesige Partys veranstaltet hat in einem Skiresort. er besitzte mehrere Hotels und war dann halt sogar direkter Nachbar mit dem Ex-Premierminister Robert Fico. Die hatten eine gemeinsame Wand in so einem Luxus-Appartement in der Bratislava Altstadt. Mhm. Also wirklich bis zur Regierungsspitze hatte er jahrelang Freundschaften gepflegt und hat für diese Leute auch immer wieder so kleine oder größere schmutzige Geschäfte gemacht, wie zum Beispiel, er sitzt im Knast eigentlich, weil er Wechselscheine in Höhe von fast 70 Millionen Euro gefälscht hat und ähnliches. Steuerhinterziehung und so weiter und so fort.
Kotschner selbst wird nun, Sie haben es gesagt, seit Ende Oktober verdächtigt, etwas mit dem Mord an dem Journalisten Kuciak zu tun zu haben. Der 55-Jährige soll den Auftrag gegeben haben, Kuciak aus dem Weg zu räumen. Was hatte Kuciak denn eigentlich herausbekommen von ihm?
Also Kuciak hat sich in seinen investigativen Reportagen mehrmals in den vergangenen 3 Jahren gerade dem Fall Kotschner gewidmet und tatsächlich sehr viel herausgefunden über seine vor allem Immobiliengeschäfte. Und er hat ihn mehrmals direkt konfrontiert bei Pressekonferenzen, weil Marian Kotschner ist auch einer, typisch Osteuropa, ein Medienmensch, ein Medienmogul, könnte man fast sagen. Er liebte es, sich öffentlich zu präsentieren, mit Journalisten zu sprechen. Er war sogar Videoblogger. Und bei einer Pressekonferenz hat ihn Jan Kuciak sehr direkt gefragt und der Kotschner wurde sehr nervös und hat ihn dann sogar mehrmals bedroht. Und am Telefon hat er sogar gesagt, es gibt eine Aufnahme. Er hat versprochen, er wird Jan Kuciak jagen, er weiß alles über ihn und kümmert sich darum, dass er nicht mehr schreiben darf. Das heißt, es gab Bedrohungen, Kuciak hat sich auch bei der Polizei beschwert, wurde aber ausgelacht. Seine Anzeige wurde abgelehnt und jetzt ist Kuciak tot. Und ich hoffe, dass dieser Fall mal tatsächlich geklärt wird.
Der noch amtierende EU-Ratspräsident Sebastian Kurz aus Österreich hat wegen des Mordes an Kuciak und seiner Verlobten Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit in der Slowakei ausgemacht. Da hat er, glaube ich, recht mit. Viele Menschen sind nach dem Mord auf die Straße gegangen in der Slowakei. Der Regierungschef und sein Innenminister und auch der Polizeichef mussten ihren Hut nehmen. Haben Sie den Eindruck, in der Slowakei hat sich jetzt etwas zum Besseren gewendet oder ist davon auszugehen, dass es eigentlich immer noch korrupte Geschäftsleute gibt, die mit Regierungspolitikern gemeinsame Sache machen?
Also ich muss ehrlich zugeben, ich erkenne mein Land nach diesem Mord nicht wieder. Auf einer Seite gab es riesige Protestbewegung. Zehntausende sind wirklich auf die Straßen gegangen in der ganzen Slowakei und sogar in mehr als 50 Städten in der ganzen Welt, wo Exilslowaken leben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass immer noch die gleiche Regierungskoalition an der Macht ist. Sie haben das erwähnt, Robert Fico ist nicht mehr Premierminister, er ist einfacher Abgeordneter. Aber man hat das Gefühl, er regiert im Hintergrund weiter. Bei jeder Regierungspressekonferenz ist er der Hauptredner. Er ist immer noch Parteichef von sogenannten Sozialdemokraten. Gut ist, dass der Polizeichef neu ist und es gibt tatsächlich Fortschritte in diesem Fall. Das heißt, die 4 Hauptverdächtigen sind auch im Gefängnis und wie gesagt, der Kotschner, der vermutliche Besteller dieses Mordes, inzwischen auch.
Kürzlich war in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, dass sich hochrangige Politiker immer noch auf Journalisten in der Slowakei eingeschossen haben, unter anderem eben Herr Fico, der ehemalige Regierungschef, der jetzt, wie haben es gesagt, als Abgeordneter auf der Bank sitzt, aber als Strippenzieher gilt. Der hat auf seiner Facebook-Seite kürzlich gepostet, soll euch Journalisten-Clowns doch der Schlag treffen. Das hört sich so an, als hätte der ein echtes Problem mit Journalisten.
Das ist einfach schrecklich. Dazu gibt es wirklich keine Entschuldigung und das ist nur Schande. Also Robert Fico ist ein politischer Wrack und er hat das immer noch wirklich nicht kapiert. Und leider, seine Hetze gegen freie Presse geht weiter. Er hat nicht damit aufgehört, nach einer kurzen Pause nach dem Mord war so ein bisschen ruhiger, aber inzwischen ist das wieder sein Hauptthema. Vor kurzem hat er sogar letzte Woche die Journalisten die Terroristen im Land genannt. Was ist einfach unakzeptabel. Und wissen Sie, in der Europäischen Union sind dieses Jahr 3 Journalisten ermordet worden. Und ich glaube nicht, dass die Politiker in so einer Funktion in Europa sowas überhaupt sagen sollen. Ich bin damit nicht einverstanden.
Was für eine Prognose sehen Sie für Ihr Land?
Also 2019, glaube ich, wird wieder sehr politisches Jahr in der Slowakei. Wir haben sehr früh Präsidentschaftswahlen, die so ein bisschen entscheidend werden für die Zukunft dieses tief gespaltenen Landes. Dann gibt's Europawahl. Jetzt die Protestbewegung war im Winter in den letzten Wochen ruhiger, aber wir hatten noch vor circa 6 Wochen wieder 16.000 Menschen auf den Straßen von Bratislava, auch in anderen Städten. Das heißt, es gibt sehr viele politisch motivierte junge Menschen und es wird sehr spannend zu sehen, weil in der ganzen Region gehen wieder Menschen massenhaft auf die Straßen in Ungarn, in Polen, in Tschechien. Diese Gesellschaften sind so gespalten zwischen proeuropäischen, prodemokratischen Kräften und Gegner und die eher zu autoritären Machtergreifung danach sich sehen oder auch Putin-Versteher. Es gibt da viel Druck aus dem Osten. Das heißt, es sind wirklich tiefst gespaltene Länder und Gesellschaften.
Michal Worecki aus Bratislava, ich danke Ihnen. Wir tauchen nochmal ab ins Jahr 1942 in die Kurzgeschichte Freie Wahlen. Wir haben schon vom unbestechlichen Kleinstadtrichter Iorgo gehört, der zum obersten Gerichtshof in Bukarest berufen werden soll, und zwar vom Justizminister, einem alten Schulfreund. Der verlangt keine Gegenleistung, nur dass Herr Iorgo vorher hilft, die freien Wahlen durchzuführen.
Herr Iorgu hatte sich ein Wahlzentrum auf dem Lande ausgesucht und traf entsprechende Maßnahmen, dass die Wähler einzeln eintraten. Er empfing sie mit wohlwollendem Lächeln und fragte jeden: »Wie heißt du, guter Mann?« »Vasile Neakschu, Herr Präsident.« Darauf Herr Iorgu in väterlichem Ton: »Sag, Vasilike, warum annulliert ihr eigentlich eure Stimmzettel? Hat euch denn niemand erklärt, wie die Abstimmung vor sich geht?« »Schau, mein Lieber, so macht man es.« Sachte nahm Herr Iorgu sodann den Stimmzettel, faltete ihn auseinander und drückte den Stempel auf die Regierungsliste. Dann übergab er den Zettel dem Gerichtsschreiber, der ihn in die Urne warf. War die Handlung abgeschlossen, so steckte Herr Iorgu die Nase wieder in seine Papiere und ließ den guten Mann unschlüssig stehen. Nach einer Weile hob er den Kopf und fragte staunend: »Nun? Worauf wartest du noch?« »Ich will ja abstimmen, Herr Präsident.« »Du hast doch, mein Lieber.« »Für wen habe ich gestimmt, Herr Präsident?« Herr Iorgu führte den Zeigefinger an die Lippen. »Psst, die Wahlen sind geheim.« Solcher Art erhielt die Opposition in dem von Herrn Iorgu geleiteten Wahlzentrum keine einzige Stimme. Mit gutem Recht konnte dieser unbestechliche Mann, der die Regierung und das Prestige des Richteramtes gerettet hatte, die Treppen zum obersten Gerichtshof erhobenen Hauptes ersteigen.
H2, der Tag. Rumänien soll in 2 Wochen erstmals für ein halbes Jahr turnusmäßig den EU-Ratsvorsitz übernehmen. Doch die EU-Kommission stellt dem Land ein mieses Zeugnis aus, wegen erheblicher Defizite in Bereichen wie Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung. Der Reformprozess sei nicht nur ins Stocken geraten, sondern habe, Rückschritte gemacht. Wir sind in der Sendung detailliert darauf eingegangen. Andreas Meyer-Feistes, unser Korrespondent in Brüssel, hat diese Kritik, die in einem Bericht zusammengefasst wurde, eigentlich irgendwelche Folgen und Konsequenzen für Rumänien und seine bevorstehende Ratspräsidentschaft?
Das kann man schon sagen. Das fängt in Brüssel an. Da gibt es ja auch viele rumänische Politiker, zum Beispiel im Europaparlament, die sehr skeptisch sind. Zum Beispiel der rumänische Europaabgeordnete Siegfried Murezan, der sagt, ja, die Regierung, die ist jetzt so optimistisch, dass sie das alles schafft, dass die Ratspräsidentschaft meistern kann. Aber ich sehe das überhaupt noch gar nicht. Und da gibt's die ehemalige rumänische Justizministerin Monica Macovei, die heute parteilos ist, auch im Europaparlament sitzt. Und die sagt eben auch, woher soll die EU das Vertrauen in die rumänische Regierung nehmen, wenn Rumänien unter Beobachtung steht und tatsächlich ja 4000 Korruptionsfälle in einem Jahr aufgelistet werden, aber noch nicht abgearbeitet sind. Also es gibt große Zweifel.
Hat ein Mitgliedstaat die EU-Präsidentschaft inne, muss er dafür sorgen, dass die Arbeit des Rates systematisch vorangeht und Entscheidungen gefällt werden, so steht es in den Statuten. Wie wir am Beispiel der österreichischen Ratspräsidentschaft gehört haben heute in der Sendung, ist da auch vieles liegen geblieben. Sebastian Kurz hat sich zwar als Brückenbauer geriert, vollzog aber eher eine Spaltung durch den auch Rückzug aus dem UN-Migrationsprogramm. Migrationspakt und auch in Sachen Rückführungsabkommen und Verteilung von Flüchtlingen in Europa ging es nicht wirklich voran. Das heißt, der Interpretationsspielraum ist offenbar ziemlich groß, was die Pflichten betrifft, die mit einer EU-Ratspräsidentschaft verbunden sind, oder?
Ja, offiziell ist es ja so, dass der EU-Vorsitzende für 6 Monate den Vorsitz aller Sitzungen und Tagungen auf allen Ebenen des Rates leitet und für Kontinuität der Arbeit sorgt. Mehr steht da gar nicht drin. Da kann man sich viel drunter vorstellen. Und dann darf man auch nicht vergessen, das hört sich groß an. Ratsvorsitz, das ist ein bisschen Folklore, Politik und Klassenausflug. Darauf kommt es natürlich auch an. Jeder will zeigen, in was für einem wunderbaren Land er lebt. Das gilt auch für Rumänien. Da gibt es ja nicht nur Korruption. Und wer den EU-Vorsitz hat, der kann natürlich die Minister auch mal zu sich nach Hause einladen. Da wird dann eben nicht nur in Brüssel getagt, sondern eben auch in Bukarest, der rumänischen Hauptstadt. Und man darf nicht vergessen, natürlich ist auch ein Programm vorgeschrieben. Also von den Ländern wird erwartet, dass sie auf einigen Seiten eben aufschreiben, was sie sich vornehmen. Da sind sie aber nicht alleine, weil man weiß natürlich, 6 Monate ist eine kurze Zeit. Also gibt es faktisch einen Dreiervorsitz. Rumänien muss sich mit der nächsten Präsidentschaft Finnland und der übernächsten Kroatien zusammensetzen und sich überlegen, was man nicht nur in 6 Monaten machen kann, sondern eben in 3x6 Monaten. Da hat man mehr Zeit, auch mal große Dinge anzupacken. Und ich glaube, das könnte dann auch schon gelingen. Und das größte Problem oder die größte Herausforderung, was eben dann gemacht werden muss, ist die Haushaltsplanung für die nächsten 10 Jahre. Und ich glaube, zu dritt wird man da sicher weiterkommen, als wenn Rumänien dann nur alleine auf sich gestellt wäre.
Und dann kann die Zeit doch schon ganz schön lang werden bei dem, was Sie gerade gesagt haben, wer dann folgt. Aber schauen wir nochmal auf die wichtigsten Themen, die auf Rumänien in den kommenden 6 Monaten zukommen werden. Neben dem hat man überlegt, Brexit, auch die Europawahl am 23. Mai. Was noch?
Ja, die Europawahl ist natürlich wichtig, aber sie stellt natürlich das Vorsitzland etwas in den Hintergrund, weil Rumänien kann da nur zugucken, wie es dann hinterher an die Verteilung der Macht geht, also wie die Kommission aussieht, welche Mehrheitsverhältnisse da sind, ob es noch zu einer großen Koalition reicht, wie stark die populistischen Parteien werden. Da ist Rumänien erstmal außen vor. Aber in einer anderen Sache kommt es umso mehr dann auf Rumänien an, nämlich auf die Finanzplanung für das kommende Jahrzehnt. Günther Oettinger, der zuständige Kommissar, hat die vorbereitet und er befürchtet, dass da vieles liegen bleibt. Und wenn man da nicht pünktlich zu Potte kommt, das heißt Ende des Jahres muss es soweit sein, das heißt die Arbeit fällt in die rumänische Zeit, dann werden da Flöcke eingeschlagen oder auch nicht. Wenn da keine Flöcke eingeschlagen werden, bedeutet das, dass vielleicht irgendwann die EU nur mit einem Nothaushalt über die Runden kommen kann oder dass eben vieles nicht gemacht werden kann, was ansonsten hätte gemacht werden können finanziell. Von der Regionalförderung bis hin zu den vielen Beamten für die Grenzsicherheit, die eingestellt werden sollen. Also von Rumänien hängt doch einiges ab, trotz Europawahl und neuer EU-Kommission im nächsten Jahr.
Nach Rumänien ist Finnland dran, Sie haben es angesprochen, wo die Rechtspopulisten auch an der Regierung beteiligt sind. Aber das ist ein anderes, ein neues Thema, das wir heute nicht mehr aufmachen, aber das nächste Mal ganz bestimmt. Andreas Meyer-Feist, erstmal herzlichen Dank. Es wird offenbar nicht wirklich möglich sein, den Sumpf aus Korruption und Machenschaften trocken zu legen, weil damit ein zutiefst menschliches Grundbedürfnis offenbar torpediert würde. Das heißt, wenn man so wenig verändern kann, kann dann der geneigte Mensch seine Haltung gegenüber der Korruption verändern und sie vielleicht wenden und positiv konnotieren? Rainer Dachselt hat das mal im Selbstversuch durchgespielt und unter anderem den Begriff saubere Korruption erfunden.
Korruption bekämpfen, haha, das ist so wie Müdigkeit bekämpfen, scheint kurzfristig zu funktionieren, aber am nächsten Tag ist sie doch wieder da. Der Mensch muss eben ab und zu gähnen und ab und zu auch mal einem guten Freund einen Posten zuschanzen, sonst fühlt er sich nicht wohl. Ich sehe schon die empörten Gesichter in der Compliance-Abteilung, Mund wieder zu und dafür Ohren auf, People, das Problem an der Korruption ist nicht die Korruption, sondern die Kriminalisierung. Das fängt doch schon bei der Sprache an. Korruption, das heißt Verderbnis, Fäulnis, Schlechtigkeit, da rufen alle bäh oder gleich die Polizei. Aber warum müssen wir den Hate Speech der Transparenzmafia übernehmen? Eigentlich gemeint ist doch nur, nahestehende Personen bevorzugen, Geschenke geben, Geschenke annehmen, sich Menschen zu Dank verpflichten. Also lauter Dinge, die das Leben angenehmer machen. Lauter Dinge, die uns motivieren und den Zusammenhalt fördern. Deswegen lasst uns nicht mehr von Korruption sprechen, sondern lieber von Nahfeld-Networking. Nahfeld-Networking ist im besten Fall der Garant einer Shortcut-Economy, also einer Ökonomie der kurzen Wege. Leute, die sich kennen und manchmal sogar mögen, ziehen ohne lang zu fragen ihr Ding durch. Das sorgt für Zufriedenheit. Und die anderen mosern, weil sie draußen bleiben. Und das ist ein Ansporn, sich mehr anzustrengen und das nächste Mal dabei zu sein, wo die Musik spielt. Eine motivationspsychologische Win-Win-Situation. Natürlich nicht in der Illegalität. Schlechtes Gewissen, schlechte Stimmung, schlechte Resultate. Deswegen legalize Nahfeld Networking, denn das schafft einen Markt für bisher illegale Nahfeld-Activities, zum Beispiel für Vetternwirtschaft. Ich meine, Vetternwirtschaft ist ja an sich nicht verkehrt. Wenn ich gut bin, dann ist es genetisch sehr wahrscheinlich, dass meine Leute auch gut sind, oder? Also, let them have it. Aber schafft Wettbewerb. Es soll ja der beste Vetter den Posten oder den Auftrag bekommen. Oder, um out of the gender box zu denken, warum nicht heute mal die Base? Ja, Basen oder Cousinen können ja auch Ministerin werden oder einen neuen Regierungspalast bauen. Und den meisten Leuten ist Diversity eh wichtiger als Transparency. Also go for it. Lasst in der Firma und in der Partei die Vettern und Basen und Amigos und Schwestern einfach machen. Das ist New Nepotism, ein echter Benefit für Politik und Volkswirtschaft. Traditionelle Anhänger von Nahfeld Networking nörgeln da natürlich. Schön und gut, aber zu einer anständigen Korruption gehört doch auch Zwielicht und dass alles ein bisschen hintenrum läuft. Das ist aber nur eine Frage von Mood-Managing. Schafft schummrige Besprechungszimmer, legt fest, dass auf den Meetings nur geflüstert werden darf, dann habt ihr garantiert alle im Boot. Klar, es gibt dann immer noch ein paar Compliance-Fanatiker, die mit den Fingern auf uns zeigen. Aber auch dafür gibt's eine bewährte Lösung. Zertifikate. Wer ein bisschen mehr Nahfeld-Networking betreibt, also wie man heute sagt, korrupter ist, kauft den Transparenzstrebern die Korruptionsrechte ab. Europaweit wird eine Quote festgelegt, wie viel Nahfeld-Networking noch geht, und die muss dann insgesamt stimmen. Also People, lasst die Leute so korrupt sein, wie sie wollen. Hauptsache, sie bleiben dabei sauber.
Nahfeld-Networking mit Zertifikat, das muss in Deutschland wohl sein. Das wollten wir unbedingt loswerden heute in unserer Sendung Der Tag, ein Tag über die Frage zu korrupt, Rumänien vor der EU-Ratspräsidentschaft. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Mein Name ist Angela Fitsch.